Ja, guten Abend, ihr Lieben. Endlich bin ich wieder mal da. Und da freue ich mich so richtig drüber. Und falls ihr euch wundert, dass ich hier an diesem Pult stehe, so weit weg von den Picknickenden, das liegt daran, dass jedes Mal, wenn ich hier in die Lukaskirche komme, bin ich so geil auf dieses Pult. Deswegen stehe ich da dran. Das ist ein Geschenk für mich. Ja, heute ist ein besonderer Sonntag. Ihr habt schon gehört, es ist Palmsonntag. Der Palmsonntag, hat der Manu schon gesagt, ist der sechste und letzte Sonntag der Fastenzeit und der Sonntag vor Ostern. Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche und in der evangelisch-lutherischen Kirche, und wir befinden uns ja in einer evangelisch-lutherischen Kirche, wird die Karwoche die stille Woche genannt. Und in der stillen Woche, da sollen die Christen mal zur Ruhe kommen und sich auf das besinnen, was der eigentliche Grund ihres Christendaseins ist, nämlich das Geliebtwerden von Gott und nicht das Recht haben vor Gott. In der stillen Woche können wir uns mal Gedanken darüber machen, über unsere Erwartungen an das Leben im Vertrauen auf den Gott, der nächsten Freitag gekreuzigt wird. Und dann können wir uns mal die Frage stellen, ob er erfolgreich oder siegreich in unserem persönlichen Leben ist. Sind deine Erwartungen, die du an Gott gehabt hast, als du dein Leben irgendwann mal Jesus anvertraut hast, sind diese Erwartungen eigentlich erfüllt worden, nachdem du ihn hast in dein Herz einziehen lassen? Oder ist irgendwie doch alles ganz anders geworden, als du dir das gedacht hast? Und wenn es anders geworden ist, wie hast du dann darauf reagiert? Hast du deine Glaubenserwartungen, die du damals hattest, wie Petrus verleugnet? Oder hast du sie wie Judas kreuzigen lassen? Wusstet ihr übrigens, dass es in Deutschland verboten ist, sein Kind Judas zu nennen? Genauso wie Adolf, darf man auch nicht. Ja? Das habe ich in der Vorbereitung so zufällig gefunden und fand es interessant, wie ein einziger Mensch mit seinen Entscheidungen und seinem Leben die Erwartungen an einen Namen so sehr negativ besetzen kann, dass er für alle Zeiten verbrannt ist. Aber das nur nebenbei. Bevor es also jetzt still wird in der stillen Woche, will ich euch natürlich auch heute noch einmal eine frohmachende Botschaft predigen. Denn darum dreht sich ja letztlich die ganze Ostergeschichte. Bei allem Leiden und bei allem Schmerz, der im Ostergeschehen vorhanden ist, haben die Angelsachsen doch recht, wenn sie den Karfreitag den Good Friday nennen. Weil hier etwas Gutes, weil am Karfreitag etwas Frohmachendes passiert. Und deswegen, ihr Lieben, habe ich heute auch dieses ganz besondere T-Shirt angezogen, das diese Botschaft vermitteln soll. Wenn mal einer an Ostern Eier hatte, dann war das Jesus. Ne? Bei Ostern geht es auch darum, dass wir uns auch mal provozieren lassen, dass wir uns auch mal von Freude und Hoffnung provozieren lassen, dass wir aufgerüttelt werden aus dem Altbekannten, aus dem, was wir sowieso schon meinen zu wissen und was wir schon immer irgendwie erwartet haben. Und auch die Palmsonntagsgeschichte vom Einzug Jesu nach Jerusalem, über die ich heute predigen will, haben wir wahrscheinlich schon so oft gehört, dass wir kaum noch glauben, darin etwas Neues entdecken zu können. Und darum will ich die Geschichte zunächst einmal in zwei ungewöhnlichen Versionen vorstellen. Wenn ihr Bibeln habt, da liegen ja ein paar auf dem Tisch, dann könnt ihr die gerne auf euren Schoß legen, mitlesen und die euch vertraute Sprache mit dem vergleichen, was ihr gleich hören werdet. Oder ihr schließt einfach die Augen, lasst euch überraschen. Oder ihr guckt in der U-Version auf eurem Smartphone nach. Genau. Matthäus 21, 1 bis 11. Und so klang das bei Martin Luther im Jahre 1545. Das lese ich als erstes. Da sie nun nahe bei Jerusalem kamen, gen Bethphage an den Oleberg, sandte Jesus seine Jünger zween und sprach zu ihnen: Geht hin in den Flecken, der vor euch liegt, und balde werdet ihr eine Eselin finden, angebunden und ein Füllen bei ihr. Löset sie auf und führet sie zu mir. Und so euch jemand etwas wird sagen, so sprechet: Der Herr bedarf ihr. Sobald wird er sie euch lassen.
Das geschah aber alles, auf das erfüllt würde, das gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Saget der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reit auf einem Esel und auf einem Füllen der lastbaren Eselin. Die Jünger gingen hin und täten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider drauf und satzten ihn drauf. Aber viel Volks breitete die Kleider auf den Weg. Die anderen hieben Zweige von den Bäumen und streffeten sie auf den Weg. Das Volk aber, das vorging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn David. Gelobet sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er zu Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Jesus, der Prophet von Nazareth aus Galiläa. So klang das 1545. Bei einem anderen Martin klingt das so, nämlich Martin Dreyer in seiner Volksbibel, der Übersetzung des Wortes Gottes für die Ausgestoßenen und Aussätzigen, für die Freaks, die auf der Straße leben. Schließlich kam Jesus mit seinen Leuten in Betphage an, einem Vorort von Jerusalem. Als sie beim Ölberg waren, meinte Jesus zu zwei von seinen Freunden: Hey, ihr beiden, geht schon mal vor. Wenn ihr in den Ort reinkommt, werdet ihr am Zaun ein neues Moped finden, das nicht angeschlossen ist. Bringt das mal bitte zu mir. Sollte jemand fragen, was ihr damit vorhabt, dann sagt ihr einfach: Der Chef braucht es. Er wird es aber wieder zurückbringen. Das alles soll so sein, damit wahr wird, was Sachaja, einer der Propheten, schon vor langer Zeit vorausgesagt hatte. Der sagte nämlich: Geh ab, freu dich. Die Leute in der Stadt Zion können anfangen zu jubeln. Die Bewohner in Jerusalem können Party machen. Denn da ist ein neuer Präsident am Start. Er ist total korrekt, er kann wirklich helfen und ist dabei nicht arrogant. Er kommt nicht in einer fetten Limousine, sondern auf einem kleinen Moped angefahren. Die beiden Leute aus seiner Clique taten genau das, was er gesagt hatte. Sie brachten das Teil zu ihm, legten ein paar Klamotten auf den Sitz und setzten Jesus drauf. Als Jesus in die Stadt kam, bejubelten ihn die Menschen, als wäre er der Superstar schlechthin. Sie legten sogar ihre Jacken vor ihm auf den Weg, damit er da drüber fahren konnte. Alle drängelten sich um ihn herum. Sie riefen: Da kommt er, der Superstar, einer aus der Familie vom ehemaligen Präsidenten David. Der neue Präsident ist da. Hurra! Er ist der Mann, den Gott zu uns geschickt hat. Gott ist der Beste. Ganz Jerusalem flippte total aus. Was ist denn das für ein Mann? Fragten die Bewohner. Das ist Jesus, der große Prophet aus Nazareth in Galiläa, antworten die Leute, die mit ihm gingen. Zweimal dieselbe Geschichte ganz unterschiedlich präsentiert. Zweimal wird ein Teil von euch es eher gut gefunden haben und ein anderer Teil wird es eher schlecht gefunden haben. Zweimal werden die einen gesagt haben, dass ihre Erwartungen bestätigt worden sind, und andere sind enttäuscht worden und wieder andere sind überrascht worden. Aber ihr habt alle irgendeine Erwartung gehabt. Und zwar schon bevor ich die Texte gelesen habe. Erst habe ich mich hier mit diesem T-Shirt an die Kanzel gestellt, dass es überhaupt eine Kanzel gab, da sind irgendwelche Erwartungen in euch hochgekommen, so, was soll denn das? Das kann ja heiter werden. Naja, gut, was kann man von Micky schon anderes erwarten? Aber wo soll das hinführen? Dann habt ihr gehört, es geht um den Einzug nach Jerusalem. Gern, kenne ich schon. Habe ich schon 1000 Mal gehört, Kindergottesdienst und überall. Mal sehen, ob er auch Palmzweige auspackt. Dann habe ich gesagt, ich lese den Text von Martin Luther aus dem Jahr 1545 und dann habe ich die Volksbibel angekündigt. Und immer ist da im Bruchteil einer Sekunde ein Gedanke in uns allen, der sagt uns: Okay, also das wird jetzt wahrscheinlich so oder so werden, weil ich das schon kenne oder weil ich gehört habe, dass es komisch ist oder weil ich gehört habe, dass es gut ist oder weil ich überrascht bin und mir gar nicht vorstellen kann, wie das jetzt werden soll. Und genau so war das auch in Jerusalem vor ungefähr 1988 Jahren. Da gab es eine ganz große Erwartungshaltung bei den Menschen. Es lag etwas in der Luft, wie das eben so ist, wenn man in Umständen leben muss, die nicht so prickelnd sind. Die Römer beherrschten, und man kann ruhig sagen, sie unterdrückten fast die ganze Welt. Und für die Juden war vor allem auch die religiöse Arroganz der Römer schier unerträglich. So ein Kaiserkult lässt sich eben schwer in Einklang bringen mit der Beziehung zum Schöpfer des Universums. Und die Menschen erwarteten den Messias, einen, der sie aus der ganzen Situation erretten würde, einen, der alles gut werden lässt. Wie genau er das machen sollte, war längst nicht allen klar. Da hatte jeder so seine eigenen Vorstellungen. Aber in irgendeiner Form müsste es doch damit zu tun haben, dass die Römer irgendwann aus Jerusalem verschwinden. Das war schon so der allgemeine Tenor in den Erwartungen der Menschen. Eine Erwartung bezieht sich ja auf die Annahme eines zukünftigen Ereignisses. Erwartung ist die vorstellungsmäßige Vorwegnahme und Vergegenwärtigung kommender Ereignisse in ihrem Bezug auf die Thematik unserer eigenen Bestrebung, also dessen, was wir uns wünschen und was wir zum Leben brauchen. Und Erwartungen leiten sich aus vorausgehenden Erfahrungen ab. Man kann sich also vorstellen, dass je größer die Unterdrückung durch die Römer wurde und je länger sie andauerte, die Erwartungsspannung immer größer wurde. Und aus dieser größer werdenden Erwartungsspannung konnte jederzeit ein gemeinsames Handeln dieser Menschenmasse ausbrechen. Und jetzt hatten sie von Jesus gehört. Und was man da so hörte, das erinnerte an viele prophetische Verheißungen. Und jetzt kommt Jesus tatsächlich nach Jerusalem. Und das auch noch zu einem nicht unbedeutenden Zeitpunkt, nämlich zum Pessachfest. Dem Fest, das an die Befreiung der Juden aus der ägyptischen Unterdrückung erinnert. So, das trieb die Erwartungen der Menschen noch einmal ganz besonders in die Höhe. Im Rückblick können wir sagen, der Einzug Jesu in Jerusalem ist der erste Schritt auf der letzten Wegstrecke ans Kreuz. Und wir kennen auch, dass Jesus diesen Weg nicht willenlos geht, das ereignet sich nicht irgendwie zufällig, sondern er geht diesen Weg ganz bewusst. Er sagt ja noch auf dem Weg zu seinen Jüngern, dazu bin ich doch in die Welt gekommen. Das Kreuz ist kein unglücklicher Zufall, der Jesu anderweitige Pläne zerstört hätte. Jesus hat das erwartet. Aber schon auf dem Weg, als er das seinen Jüngern gesagt hat, da zeigt sich, dass die Jünger irgendwie etwas ganz anderes erwartet hatten. Und auch Jesus selber arbeitet immer wieder mit seinen und an seinen Erwartungen. So zum Beispiel, als er dann in Gethsemane zum letzten Mal nochmal abklärte, dass das Kreuz wirklich der Wille des Vaters ist und der Kelch nicht an ihm vorübergehen kann. Und dann ist er sich aber auch sicher, mit der Kreuzigung wird er die Schrift erfüllen. Und dann ist es irgendwie wie eine Performance. Es ist eine politische Aktion oder dergleichen, nach Jerusalem einzuziehen. Und das tut Jesus ganz bewusst. Die Zeitschrift Focus hat es mal so schön betitelt: Jesus bläst zum Angriff auf Jerusalem. Und wenn man das so liest oder hört, ja, dann hat man ja auch gleich bestimmte Bilder im Kopf. Aber Jesus macht es wieder ganz anders. Er reitet auf einem Esel ein. Dabei geschieht der Einzug eines königlichen Siegers doch normalerweise auf einem Pferd mit einem königlichen Herold und Fanfarenbläsern vorausgehend. Diese ganze Performance, dieser Einzug nach Jerusalem hat zwar denselben Rahmen wie ein königlicher Einzug, ist aber inhaltlich doch irgendwie ins Gegenteil verkehrt. Statt eines Pferdes ist es ein Esel, ein Lasttier. Und das gefällt nicht allen. Und manche sind versucht zu sagen, na gut, würde Jesus aber heute in unserer Zeit zu uns kommen, dann würde er bestimmt mit einem Mercedes vorfahren. Aber Jesus ritt eben nicht auf einem schönen Pferd in Jerusalem ein, sondern auf einem Esel. Und deswegen hat Martin Dreyer in der Volksbibel ja auch ein Moped genommen und nicht einen Mercedes. Im Vergleich mit einem Pferd scheint der Esel wenig attraktiv. Mit seinem eher unscheinbaren grauen Fell, seiner geringen Körperhöhe und seiner manchmal unberechenbaren Art musste dieses Tier schon in der Antike immer wieder Spott ertragen und stand als Schimpfwort für die Dummheit des Beschimpften. Dabei ist der Esel ein total gebräuchliches, ein kluges Lasttier, das seinen Besitzern immer wieder eine große Hilfe war, auch durch seine Geschicklichkeit. Aber dann ist dieser Esel, den Jesus benutzt, auch noch ein Tier, das ihm gar nicht selber gehört. Er muss es nach Gebrauch wieder abgeben, zurückbringen. Es ist alles nur geliehen. Ein König ohne Krone, ohne Schwert, ohne Glanz. Statt kostbarer Teppiche sind es die einfachen Gewänder der Pilger. Statt Fanfaren die schreiende Menge der Jünger und des Volkes. Und trotzdem ist da so eine unglaubliche Stimmung. Da fragt man sich doch, was war da nur los in Jerusalem? Und ich glaube, ein Teil dieser Stimmung beim Einzug nach Jerusalem hatte auch mit den Erwartungen der Jünger zu tun, mit der sie die anderen angesteckt haben. Die Jünger erzeugten da einen unglaublichen Hype mit dieser Performance. Das war so wie bei den ganzen prophetischen Aktionen, Chris erinnert sich noch, Markus, ja, die wir in der Sapson in den Jahren der großen weltweiten Erweckung erlebt haben, die man ja irrtümlich unter dem Begriff Toronto-Segen immer wieder kennt. Aber da war immer etwas los. Die Leute haben Dinge von Gott erwartet und dann haben wir das umgesetzt in prophetische, symbolische Handlungen und irgendwie die anderen sind mitgerissen worden, da war immer eine Mordsstimmung da. Und auch damals in Jerusalem gab die Stimmung das her. Das Fest stand kurz bevor, die Unterdrückung durch die Römer war drückend, die Erwartung einer Apokalypse lag in der Luft. Und dann macht Jesus alles so komisch. Auf der einen Seite bedient er die Erwartungen, es geschahen Heilungen und dergleichen mehr, aber auf der anderen Seite war es irgendwie so merkwürdig anders. Und spontan habe ich mich da in der Vorbereitung an eine moderne Ballettaufführung erinnert, die Dani und ich mal gesehen haben, bei der Gummipenisse mit Golfschlägern auf der Bühne herumgeschlagen wurden. Wo wir doch ungewöhnliche, abstrakte Körperverrenkungen erwartet hatten. Ja, wir wussten, es ging in dem Stück um das Anprangern von Sexismus, es ging um die Gleichberechtigung der Frau, es ging auch um abstrakten Tanz, um modernes Ballett. Aber trotzdem war alles irgendwie so merkwürdig. Und obwohl das ganze Haus noch kurz vorher bei einem Stück über das Blut Jesu, das sehr minimalistisch war und fast eine Viertelstunde eine eintönige Melodie ständig wiederholte, was ja auch sehr ungewöhnlich war, obwohl das ganze Haus da noch frenetisch jubelte und von den Sitzen aufsprang, wurden die Tänzer bei diesem Stück gnadenlos ausgebuht. Da hatte er schließlich Geld bezahlt, Eintrittsgeld, ne? Da wollte man gekitzelt werden und nicht herausgefordert. Und so waren auch die Menschen in Jerusalem enttäuscht, überrascht, irritiert. Petrus wollte Jesus von seinem Gang ans Kreuz abhalten. Judas versuchte Jesus durch seinen Verrat zu einer Machtdemonstration zu zwingen. Das Volk rief kurze Zeit nach dem Einzug enttäuscht, kreuzigt ihn. Wenn man jetzt später im Nachhinein über diese ganzen Ereignisse nachdenken, dann fallen einem natürlich Erklärungsmuster auf, warum es nur so und nicht anders hätte sein können. Dann denkt man zum Beispiel an die im Text genannte Prophetenstelle Sacharja 9, Vers 9, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Eine solche Stelle scheint uns jetzt im Nachhinein natürlich klar zu verdeutlichen, dass Jesus hier die alttestamentlichen Verheißungen erfüllt. Aber wenn man mittendrin ist in so einer Situation und in diesem ganzen Erwartungshype, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Wenn da deine Erwartungen nicht erfüllt werden, dann bist du einfach enttäuscht. Und aus dieser Enttäuschung entstehen ganz schnell Verbitterung und Hass. Im Nachhinein jedenfalls können wir sagen, dass in der Geschichte vom Einzug nach Jerusalem eine heilsgeschichtliche Linie zu erkennen ist. Denn alttestamentliche Weissagungen deuten auf den Messias als Lastenträger hin. Man denke nur an den Messias als Schmerzensmann aus Jesaja 53. Die Erfüllung dieser Verheißungen geschieht durch die Passion Jesu. Und dann sagen wir, okay, das mag damals so gewesen sein, aber in der Zukunft, Freunde, in der Zukunft, bei seinem zweiten Kommen, da wird Jesus nicht mehr in dieser Niedrigkeit kommen, sondern für alle sichtbar als König der Könige, als Herr der Herren, vor dem sich alle Knie beugen werden. Denken wir jetzt. Und ich mag diese Bilder auch, wo Jesus als Anführer wiederkommt und alles platt macht. Aber dann stelle ich mir doch immer wieder die Frage, ob das nicht auch Bilder sind, die aus unserer momentanen Situation der Bedeutungslosigkeit der Christenheit in der Welt entstanden sind. Und um diese Not zu wenden, erfinden wir oder sehen wir solche glorreichen Bilder. Ja, es gibt in der prophetischen Vision des Johannes und an anderen Stellen viele Anhaltspunkte, dass es so werden wird. Aber vielleicht wird es auch ganz anders. Dafür sollten wir zumindest offen sein. Erwartungen sind psychologisch gesehen Einstellungen des Menschen, die sich auf mehr oder weniger klare Zielvorstellungen beziehen. Es ist die vorstellungsmäßige Vorwegnahme von Ereignissen, die in der Zukunft liegen und die uns nicht verfügbar sind. Deswegen sind Erwartungen auch so eine Art Schwebezustand, der das Verhalten und Erleben bestimmt. Ein Schwebezustand, der ganz schnell in die eine oder die andere Richtung umschlagen kann. Und dann sind die Erwartungen meistens unbewusst. Und sie werden selten kommuniziert. Man spricht irgendwie nicht darüber. Es ist ja nicht jeden Gottesdienst so, dass dir am Anfang gesagt wird, so jetzt erstmal 2 Minuten Stille, jetzt überleg mal, was du erwartest vom Gottesdienst oder was Gott von dir erwartet. Was soll passieren? Und ich finde, wir sollten das ändern. Wir sollten das ändern und mehr über unsere Erwartungen sprechen. Wir sollten uns über unsere Erwartungen an Gott, an den Glauben, an den Gottesdienst, an die Gemeinde und vieles andere mehr unterhalten. Ansonsten ist Enttäuschung doch vorprogrammiert. Wir hatten einmal so eine junge Frau im CZF, die hatte sich in einem Gottesdienst bekehrt. Und natürlich hatte sie dabei gewisse Erwartungen gehabt, die man aber ja nicht abfragt in so einem Moment. Da ist man ja froh, wenn sich überhaupt jemand zu so einem Schritt meldet. Kurze Zeit später jedenfalls klingelte es bei uns im Büro, ich habe aufgemacht und dann stand sie vor der Tür und sagte, ich will mein Leben zurück. Ich habe sie erstmal so angeguckt und gefragt, was bedeutet das? Sie antwortete, ich habe im Gottesdienst Jesus mein Leben gegeben und dann hat er nicht getan, was ich wollte. Und darum möchte ich mein Leben jetzt wieder zurückhaben. Und weil ich es bei euch im Gottesdienst ihm gegeben habe, möchte ich nun, dass ihr auch dafür sorgt, dass ich mein Leben zurückbekomme. So, das ist konsequent. Wir haben dann eine ganze Weile lang miteinander gesprochen und dabei hat sie mir ihre ganze Geschichte erzählt. Sie war unglücklich verheiratet und sie hatte von Jesus eigentlich erwartet, dass er ihren Mann mal so richtig in den Senkel stellt, dass er ihr Gerechtigkeit widerfahren lässt. Und als das nicht geschehen ist, war sie natürlich enttäuscht. Und so geht es uns doch auch immer wieder mal, oder? Die Frage ist also, wie können wir auch stattdessen damit umgehen, wenn wir eine unbewusste Erwartung haben und spüren, dass die irgendwie nicht erfüllt wird? Als erstes ist es natürlich hilfreich, genau das zu erkennen. Sowohl das eine, dass etwas nicht erfüllt wird, als auch das andere, welche Erwartung steht denn eigentlich genau dahinter? Und deswegen müssten wir mit anderen darüber sprechen und uns Fragen stellen. Und uns Fragen stellen lassen. So, ich habe dann damals die junge Frau ja gefragt, was erwartest du denn jetzt von mir? Ich spüre ja, da ist irgendwas bei dir los. Ich bin mir aber nicht sicher, was es ist. Ich brauche da mehr Informationen von dir. Und dann hat sie mir ja eben von ihrem Leben erzählt und wir konnten über andere Lösungsmöglichkeiten reden. Ein solches Nachfragen und ein Reden über Erwartungen verhilft mir selbst und dem anderen zu mehr Klarheit. Und es beruhigt uns dann, weil wir uns angenommen, verstanden und damit dann auch sicherer fühlen. Und eine andere Möglichkeit wäre, ich habe da mal eine Prophetie im CZF bekommen und in diesem prophetischen Wort hieß es, dass ich vor einer großen Menge von Jugendlichen stehen würde oder predigen würde. Und es würden so um die 1000 Jugendliche sein. Und ich hatte erwartet und immer gedacht, dass das mit der Subzone passieren würde. Und deswegen war ich ganz schön enttäuscht, als es mit der Subzone doch nicht mehr geklappt hatte, weil wir diesen Konflikt damals hatten, ne? Und ich dachte schon, es gäbe jetzt überhaupt keine Chance mehr, dass das nochmal passieren kann. Aber dann habe ich ein paar Jahre später den Job als Schulsozialarbeiter in der Altkönigsschule bekommen. Und dann habe ich eine Gedenkfeier organisiert nach dem Amoklauf in Winden und stand in einer Halle mit über 1000 Schülern und Lehrern. Ich habe zu ihnen gesprochen, habe mit ihnen gemeinsam der Opfer gedacht, ich habe Trost gespendet, ich habe von der Möglichkeit der Hoffnung gepredigt. Und während das geschah, fiel mir auf einmal auf, Mensch, hier setzt sich plötzlich die Verheißung von damals um, aber in einer ganz anderen Weise, als ich das je erwartet hätte. Aber was ich gemacht habe, ich hatte diese Verheißung und all die anderen, die Gott mir geschenkt hat, nach dem Konflikt nicht einfach enttäuscht weggeworfen, sondern ich habe sie nur auf mein inneres Regal für später abgelegt. Und auf diesem Regal liegen noch einige Verheißungen Gottes. Es bleibt also spannend. Also setz dich doch immer wieder mal hin und denk über deine Erwartungen nach, die du an dich selber hast, die du an deinen Glauben hast, die du an deine Beziehung zu Jesus hast. Was erwartest du denn eigentlich von Gott? Was erwartest du von deiner Gemeinde? Und was davon hat sich schon erfüllt und was noch nicht? Wo musst du etwas loslassen? Wo musst du etwas verändern? Ich habe mal von einem Mann gelesen, der hat dann so ein Buch geschrieben, das heißt, ich lebte mit der Vision. Der hatte in seinem ganzen Leben nur eine einzige Vision bekommen, ein Bild. Und damit hat er gearbeitet und gelebt, sein ganzes Leben lang. Die Vision, dieses Bild veränderte sich immer wieder, nicht grundlegend, aber immer wieder, wenn er gebetet hat und mit Gott im Gespräch war, hat er andere Aspekte in dem Bild gesehen. Er sagte, das war wie, als wenn da plötzlich was aufleuchtet und hier etwas ausgeleuchtet wird und ich habe andere Aspekte gesehen, nach denen ich dann mein Leben auch gestaltet habe. Das wären so verschiedene Möglichkeiten, ja. Und dann ist in der ganzen Sache mit den Erwartungen natürlich die große spannende Frage, was will Gott eigentlich grundsätzlich? Was will der von uns? Und was kann ich darum mit Gewissheit von ihm erwarten? Ich würde ja sagen, und das hört ihr ja immer wieder von mir, Gott will uns zuallererst heimsuchen. Er will uns nach Hause begleiten. Deswegen hat er sich ja den ganzen Stress mit Ostern überhaupt angetan. Die heimsuchende, bedingungslose Liebe ist das Grundlegende im ganzen Christentum. Und dazu gibt es ja auch grundlegende Aussagen von Gott. Also Aussagen, unter die nichts mehr drunter geht, weil das schon das Allertiefste und Grundlegendste ist, wo gibt. Jesus selber hat das gesamte Wort Gottes in der Liebe zusammengefasst, als er in Matthäus 22 gesagt hat, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und das erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann sagt er, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und das ganze Gesetz und die Propheten, das ist ein Ausdruck für alles, was es irgendwie geben kann. Alles, was irgendwie von Gott kommt, alles, was er von uns wollen kann und was wir in Folge von ihm erwarten dürfen und von seinen Nachfolgern und von der Kirche, alles hängt an diesen beiden Geboten. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich finde, das sollte man doch immer wieder mal aufleuchten lassen, das sollte man sich immer wieder mal vor Augen halten in so mancher hitzigen Diskussion darüber, was man erwartet, was man erwarten soll, was man erwarten kann. Und dann könnten wir doch erst einmal sagen, okay, wir werden uns hier nicht einig werden, wir haben unterschiedliche Erwartungen. Dann lass uns doch einfach mal lieben. Und dann lass uns einfach Jesus gemeinsam anbeten. bevor wir unsere Erwartungen verleugnen oder kreuzigen lassen. Die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an uns, seine Menschen, sagt Jesus. Und alle Erkenntnis, die wir, seine Menschen, aus dem Wort Gottes gewinnen, muss sich daran messen lassen, was Jesus selber als das Zentrale, als den Kernpunkt des Wortes Gottes bezeichnet, nämlich die Liebe. Und wenn die Liebe nun alle Regeln zusammenfasst, dann ist sie unser Bezugspunkt, unser Ziel, unser Interpretationsrahmen dessen, was uns im Leben begegnet und was wir daraufhin erwarten dürfen. Über all das hinaus gilt immer, Gott ist Gott. Und er darf sich so benehmen, als wäre er es auch. Erwarte also vor allem das Überraschende. Wir können Gott nicht in unsere persönlichen Erwartungen einsperren, sondern wir müssen ihn immer wieder neu in der Weite der Freiheit der Liebe suchen. Und damit sind wir dann tatsächlich auch mit allen anderen Menschen gleich. Und das ist für mich auch so der Sinn der ganzen Ostereiersuche, dass wir uns auf die Suche machen nach dem, was Gott für uns versteckt hat, was er für uns verborgen hat in unserem Alltag. So nach dem Motto, Jesus ist nicht leicht zu finden, aber wer ihn findet, der findet ihn gut. Deswegen Ostereiersuche. Macht mit und denkt immer wieder dran, ach so, so ist das auch den ganzen Rest des Jahres über, wenn Gott seine Ostereier für mich im Alltag versteckt. So, Gott ist Gott und benimmt sich auch immer wieder so, als wäre er es. Darf er das? Ja, das darf er, Kristall. Das Überraschungsmoment müssen wir jedenfalls immer mit einberechnen, wenn wir mit Gott rechnen. Es könnte immer anders kommen, als wir es denken und gerne hätten. Und davon, ihr Lieben, erzählt meines Erachtens die Geschichte vom Einzug nach Jerusalem. Und unter diesem Aspekt ist es für mich in der Vorbereitung wieder eine neue, eine überraschende, eine herausfordernde Geschichte geworden. Und ich hoffe, dass sie das auch für euch werden wird. Amen.